AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management in More, präsentiert von IT Skunkworks. Heute sind wir, wie man auf dem ein oder anderen Videomitschnitt sehen kann, den ich natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal einstellen werde, wieder bei der Time to Act Group. Wie ihr wisst, ich arbeite ja auch bei der Time to Act Group und ich freue mich auf einen Gast, den ich heute hier mit habe, nämlich den Christian Luxem. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Ja, danke für die Einladung.
Ja, das war eine sehr spontane Aktion. Wir werden mal sehen, wie das sich jetzt hier entwickelt. Das Thema, was ich gerne heute mit dem Christian besprechen möchte, weil er ist da ein Experte da drin und das ist so ein Thema, was mich schon eine ganze Weile beschäftigt, das ist das Thema Low-Code/No-Code. Und ich versuche das mal in so ein Bild zu fassen. Also ich habe irgendwann mal versucht, selber zu malen, ne? Und das ist natürlich mir missglückt. Also ich kann halbwegs gut malen, aber so richtig perfekt konnte ich es nie. Aber dann kam irgendwann mal einer auf die Idee und dann hat er so ein Produkt rausgebracht. Das ist eigentlich heute eher was für Kinder, nämlich Malen nach Zahlen.
Sehr schön.
Na, und dann kriegst du letztendlich so ein Set, ne? Dann ist natürlich so ein Bild vorgegeben, da kann man nicht wirklich kreativ werden. Und in diesem Bild habe ich dann ganz viele kleine einzelne Elemente und die haben alle eine Zahl und die Zahl, die ist dann irgendwie eben eine Farbe, ne? Und dann sind meinetwegen noch Pinsel dabei. Und wenn du das aber fertig gemalt hast und keiner wüsste es, dann hättest du gesagt, hey, super, ne? Also das ist ja Michelangelo, ist ja nichts dagegen oder irgendein anderer Künstler, ne? Kann man sich jetzt einen aussuchen. Und ich versuche mal so eine Analogie eben herzustellen. Also für mich ist so ein bisschen Low-Code, No-Code und das ist jetzt eine scharfe These, eigentlich sowas wie Malen nach Zahlen. Ne? Also es sieht am Ende eigentlich richtig cool aus, aber für sich genommen ist es doch ein sehr einfacher Ansatz für, und jetzt muss ich ja schon fast fragen, für was eigentlich?
Ja. Für alles eigentlich, ne? Wofür wir eine Applikation brauchen. Ne? Ja. Also ich meine, das Einfachste, was wir immer haben, ist Formulare. Mhm. Die super einfach ja schon seit Jahren damit zu machen sind, um rüberzuziehen. Aber es geht ja jetzt deutlich mehr in Richtung App Generation, ne? Mhm. Mit AI mit drin und so weiter. Da werden wir sicherlich gleich noch zu kommen. Ich weiß, da hast du auch ganz spannende Vorträge zugehört und geteilt. Ja, inwieweit das uns in Zukunft reinbringen wird. Aber ich würde dir insoweit ein bisschen widersprechen, okay, zu deinem Malthema. Weil das klingt für mich immer so ein bisschen nach Wasserfallprojekt. Ne? Wir haben schon am Anfang, weißt du ja schon, was am Ende rauskommt. Das ist ja bei uns in der IT nicht immer so. Ne? Und eigentlich ist ja, also diese, vor allem hat Low-Code ja seine Stärken dann im agilen Umfeld tatsächlich. Ja, also auch die eigenen, wenn wir uns nachher über ein paar Low-Code-Tools vielleicht auch unterhalten, die bringen meistens schon so ein Agile-Framework mit und sagen, das ist die Vorgehensweise, so arbeitest du im Team. Ja, wir werden sicher auch noch über Citizen-Developer sprechen, was ist das, wie macht man das und so weiter. Und da ist halt eigentlich eher ja agil und da weißt du am Anfang halt nicht, wie das Bild am Ende aussehen wird. Du hast eine Idee, ja, aber wie es dann aussehen wird, das ist halt, und das Schöne ist, das passt in der Analogie, es werden halt auch Nicht-Entwickler werden dann genauso wie Nicht-Maler nachher ein gutes Bild gezeichnet haben.
Erstmal muss ich dir natürlich sofort zustimmen, weil beim Malen nach Zahlen ist klar, das ist von vornherein klar, das soll ein Pferd werden. Also wenn du das verhauen würdest, das wäre schon, so, da kommt irgendwas anderes raus. Wissen, das ist ein Baum, nee, es sollte ein Pferd werden und das war Malen nach Zahlen. Ich glaube, dann hast du das Prinzip völlig missverstanden. Da machst du natürlich einen ganz wichtigen Punkt auf. Also es ist jetzt ja nicht so, dass Low-Code, No-Code in irgendeiner Form vorgibt, was dabei rauskommt, sondern es ist eher für mich immer so ein methodischer Ansatz, die ansonsten doch recht komplexe Welt der Softwareentwicklung auf einen Abstraktionslevel zu bringen, wo dann eben auch vielleicht eben nicht wirklich Hardcore-Programmierer Dinge schaffen können in relativ kurzer Zeit. Ja? Also wie gesagt, ein kleines Stück Software, aber nichtsdestotrotz. Und die Magie, die passiert so ein bisschen im Hintergrund, ne? Auf Basis von wahrscheinlich irgendwelchen Regelwerken. Ich kenne mich mit der Technologie nur so halb gut aus. Vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen erklären, wie so eine typische Low-Code, vielleicht noch die Frage, ne, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Low-Code/No-Code? Ja? Also wie das so typischerweise aussieht, wie man sich das auch vorstellen muss als Anwender. Und dann kommen wir sicherlich dann gleich in dem nächsten Schritt mal zu so der Frage, wo findet man eigentlich so typische Anwendungsbereiche? Du hast ja schon so ein paar Themen genannt.
Ja. Also ich finde, ein Beispiel bringe ich immer ganz gerne, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, was nimmt diese Low-Code-Thematik dir eigentlich ab? Mhm. Und ich meine, das Einfachste, was du dir vorstellen kannst, ist halt, du brauchst ja auf jeden Fall für die Applikation ein User-Interface, ja, ein UI. Und im Endeffekt hast du natürlich fertige Bausteine, mit denen du dann die Applikation bauen kannst. Also du hast ein Textfeld, was du per Drag and Drop dann auf der Seite platzieren kannst. Ähnlich so, wie du es, wenn du mal mit WordPress oder Co., ja, Content-Management-System gearbeitet hast, dort ja auch kannst. Mhm. Nur, dass du hier dementsprechend dann auch noch Funktionen dahinter legen kannst oder sagen kannst, ich möchte Daten in Form von Excel einfach importieren und da mach daraus mal ein schickes Datenbankmodell. Mhm. Und was ich da immer ganz gerne nochmal verdeutliche, um zu sehen, okay, wann muss ich denn Entwickler sein oder nicht, ist beispielsweise bei so einer, bei Datenbankbeziehungen, sagen wir mal, zwischen den Tabellen. Weißt du, was man bei SQL-Datenbanken macht, wenn man so eine N-zu-M-Beziehung hat?
Nee.
Es ist übrigens eine schöne IHK-Prüfungsfrage.
Also okay, gut, jetzt so merke präsent. Ich bin kein Softwareentwickler.
Genau.
Also.
Das ist ein gutes Beispiel. Genau, ja. Du wüsstest also in dem Fall nicht, dass es eine Besonderheit gibt, wenn du eine N-zu-M-Beziehung hast, weil die kannst du nicht einfach über eine einfache Beziehung zwischen den zwei Tabellen abbilden, sondern was du brauchst dann, ist eine Kreuztabelle, ja, in der du die dann matchst. So, das weißt du aber nicht, wenn du es nicht gelernt hast, wie wir gerade gesehen haben. Ja. Aber das Low-Code-Tool nimmt dir das beispielsweise ab. Mhm. Also wenn du sagst, ja, ich habe dort mehrere Kunden, die mehrere Produkte gleichzeitig bestellen können und so weiter, dann wird das Tool, weil du sagst, ey, es gibt N-Kunden mit M-Produkten, wird das Tool automatisch im Hintergrund für dich dann dementsprechend das so bauen und diese Kreuztabelle machen, die du aber nicht siehst erstmal. Ja. Und das ist beispielsweise etwas, was es auch im Backend abnimmt. Und da gibt es halt natürlich ganz viel auch an vorgefertigten Schnittstellen. Du brauchst dich nicht darum kümmern, wenn du irgendwie SAP anbinden willst. Ja, dann gibt es dafür fertige Konnektoren, die bindest du an. Mhm. Oder du sagst, hier, ich möchte Daten importieren. Ich hatte es eben schon mal gesagt, nimmst du eine Excel, importierst die Daten und der baut dir daraus selber dann dein Datenbankmodell oder importiert diese Daten, ne? Ohne dass du dafür irgendwie eine Zeile SQL schreiben musst. Mhm. Und so würde ich sagen, setze ich das so ein bisschen zusammen. Auch dass du halt, springen wir mal aufs Formular zurück, was ich finde, ein gutes und schlecht, also es gibt wirklich gute Formulare und schlechte, und was sich für mich dort ändert, ist vor allem so diese Art der Führung durch, wie viel kannst du falsch machen, also wirklich diese Validierung. Ne? Mhm. Also wo, ne, wenn ich da jetzt Adresse steht, ja, gebe ich dann da noch die Postleitzahl und so weiter mit an oder nicht, ne? Und diese Validierung aber ist ja für Nicht-Entwickler dann trotzdem eigentlich nicht zu machen. Ja. Aber mit dem Tool geht es halt. So ein Low-Code-Tool nimmt dir das halt ab. Du sagst dann Validierung, hier da drin sollen bitte nur Wörter stehen oder nur, ne, oder nur Zahlen und so weiter. Mhm. Und das halt ohne dazu was zu programmieren. Und kommen wir zum Anwendungsfall, wann, also klar, die Low-Code-Tools sind ja, haben den riesen Vorteil, du bist damit einfach wirklich viel, viel schneller. Und das, ja, nach Studien sogar fast bis zu 60%.
Boah, das ist schnell.
Und dementsprechend, wann oder wer sollte das einsetzen und wo wird es eingesetzt? Ja. Vor allem immer dann, wenn die IT nicht mehr hinterherkommt, das Backlog abzuhören. Und wie oft erleben wir das, Jan? Also häufig.
Sehr oft.
Du bist selbst ein kreativer Mensch, der super viele Ideen hat, aber die konnten wir ja nie im Leben umsetzen. Ja. Und aber dann mit einem Low-Code-Tool, wo das dann nicht nur der Entwickler macht und du auch noch auf die Entwickler limitiert bist, sondern du auch noch selber viel damit machen kannst, kannst du halt viel mehr Applikationen bauen und damit auch noch die IT entlasten. Und das aber halt ohne, dass wir eine Schatten-IT einführen, sondern das in einem gesicherten Umfeld, wo das Deployment geregelt ist, wo du noch Review-Prozesse einführen kannst und so weiter.
Ja. Also bringt mich übrigens zu einem ganz spannenden Punkt. Ich habe mal für eine Firma gearbeitet und war bei denen in der Rolle von so einem Architekten. Ne? Mhm. Und was passiert war, also da gibt es ja nun verschiedene Ansätze, was auch die Technologie selber betrifft, also Low-Code, No-Code Services, die man da kaufen kann. Werden wir sicherlich gleich nochmal drauf eingehen, welche bei der Time-to-Act-Group im Vordergrund stehen. Bei dem Kunden war es dann so, die hatten die Power-Plattform von Microsoft, ne? Power Automate, ne? Wer da mal sich das angucken will. Und du hast gerade was gesagt von Governance und von Kontrolle. Und ich habe, also mein Eindruck war, und bitte, das würde ich wirklich dich mal bitten, so ein bisschen einzuordnen. Also wir hatten ein wahnsinniges Problem, weil das war für alle freigeschaltet, ne? Und die Leute haben angefangen, ich sag's jetzt mal so, rumzuprogrammieren, in Anführungsstrichen. Die haben sich beispielsweise eine studentische Hilfskraft geholt, wenn sie es jetzt nicht wirklich konnten, der dann, sagen wir mal, vielleicht irgendwie viertes Semester irgendwie Informatikstudium, da hat man das dann irgendwie schon mal drauf, ne? Ja. Und der hat dann irgendwas gebaut. Und dann war der Student aber irgendwann mal weg und ich bin dann eben immer zu den Fachbereichen hingegangen und gesagt, wer sorgt denn jetzt eigentlich dafür, dass diese Lösung auch weiterentwickelt wird, dass sie also auch auf die Veränderungen hin angepasst wird. Das macht die ja nicht von alleine. Also vielleicht kommen wir da mal irgendwann mal hin. Da gibt es ja so ein paar spannende Thesen von ein paar Analysten. Aber ich meine, das ist zwar sowas für mich so wie so User Empowerment, du hast ja schon einen anderen Begriff genannt, ne? Also die Möglichkeit eigentlich selber auch mein eigenes Arbeitsleben so ein bisschen zu vereinfachen, vielleicht selber mir irgendwie eine kleine Routine zu schreiben. Aber wie kann man das optimal nachhalten im Hintergrund? Und vielleicht, wenn du das dann nochmal eben einordnen könntest, so im Sinne von, was sind denn so Rahmenbedingungen, damit dann auch der Einsatz von so einer Lösung bei einem Unternehmen wirklich gut funktioniert? Worauf sollten Unternehmen achten?
Ja, ja. Also den Begriff, den ich ja verwendet habe, war Citizen Development.
Ja,
also beschreibt eigentlich genau das, dass wir eine Fachabteilung haben. Also wir haben jemanden, der wirklich weiß, wovon er spricht und was die Applikation können muss. Jetzt haben wir den Vorteil, er muss das nicht irgendwie dem ITler erklären, sondern er kann ja vor allem die Fachlichkeit dann selber mit reinbringen.
Ja, ja.
Und dann ist der Punkt von dir, na gut, wenn der Fachbereich oftmals frustriert ist, weil er sagt, die IT bildet das nicht ab oder die verstehen mich nicht und sich dann anfängt, das selber zu machen, dann kommen wir ja meistens zu Schatten-IT. Das ist das, wo wir heute noch Access-Datenbanken oder Excel-Files vorfinden und genau, diese probieren abzulösen. Ja. Und aber das wollen wir ja nicht. Und hier hat die IT halt eine Chance, mit einem Low-Code-Tool einzugreifen und zu sagen, ich gebe geregelt dann Zugriff. Ich gebe einzelnen Leuten dort geregelt darauf Zugriff, dass sie die Applikation bauen. Und die können sie auch erstmal vollkommen selbst und autark bauen. Und da ist so ein bisschen der Unterschied, finde ich, zu Power Automate, wo du ja direkt in der Cloud bist. Das, was du machst, ist direkt live und alle sehen es. Und ne, es läuft schon. Jetzt hast du bei anderen Low-Code-Plattformen, die wir auch einsetzen, hast du erstmal auch etwas, was du lokal bauen kannst und so weiter und dann irgendwann sagen kannst, ich bin fertig, dann kann der ITler draufschauen, vielleicht noch die ein, zwei Sachen von den 80% noch die restlichen 20% lösen, wo es noch hakt oder wo sagt, das sollten wir hier vom Datenbankmodell vielleicht doch nochmal kurz manuell anpassen oder sonstiges und das dann dementsprechend deployen, sodass es für alle verfügbar ist.
Ja.
Nee, ich meine, dann hast du auch, und das finde ich ganz wichtig, dann hast du auch bei der IT dafür die Verantwortung. Ne? Also dann genau das, was du sagst. Wenn du so einen Review-Prozess hast und IT dann die Applikation freigibt, sich die angeschaut hat, dann hast du auch die Verantwortung, dass IT weiß, was da läuft und dass sie auch selbst in der Verantwortung sind, das weiterzuentwickeln und sagen, gut, das läuft jetzt auf unserer Plattform, das erfordert unsere, oder das ne, hat alle, erhält alle Standards ein, die wir haben. Jetzt kann ich es auch deployen und dann weiß ich es auch, wenn ich beim nächsten Mal ein Update mache, update ich mit die Applikation und sie bleibt nicht irgendwo als Sicherheitsrisiko irgendwo liegen, weil ich mich nicht darum kümmere oder sage, dass ich in meiner Verantwortung bin, ich weiß davon jetzt.
Also ich kann dir mal eben von dem Unternehmen berichten, wir haben dann irgendwann mal die Power-Plattform tatsächlich erstmal stillgelegt, weil es gab Lizenzprobleme, da haben dann Leute Daten da hochgeschoben und in der Microsoft-Welt, ich weiß nicht, ob es immer noch so heißt, das nennt sich dann Datasphere, das ist, wenn man so will, die Datenbankstruktur unter der Plattform.
Ja.
Und weil die aber Daten hochgeschoben haben, ist irgendwann mal das eigentliche Deployment von einer echten App verhindert worden, weil das System gesagt hat, kein Speicher mehr auf der Datenbank vorhanden, bitte mal bereinigen, das war ein Problem. Und das nächste war, das war niemandem bewusst und ich erzähle jetzt keinen Spaß, ne? Aus Sicht des Betriebsrats war so eine Applikation, die auch über so eine Low-Code-Plattform entwickelt wurde, eine Applikation. Das heißt, die musste auch dadurch den offiziellen Freigabeprozess. Mhm. Und das hat natürlich einen wahnsinnigen Backlog auf deren Seite erzeugt, weil die gar nicht damit umgehen mussten. Also das ist, und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann erstmal sozusagen die Bremse reingeworfen und haben gesagt, wir brauchen erstmal eine vernünftige Governance, und ob das überhaupt die Lösung ist, mit der wir arbeiten wollen, das wollen wir mal kurz nochmal mit einem Fragezeichen versehen.
Ja.
Jetzt bin ich nicht mehr bei dem Unternehmen, ich weiß jetzt nicht genau, was sie nutzen, aber vielleicht nutzen sie ja was, was wir bei uns bei der Time to Act Group im Einsatz haben. Vielleicht kannst du ja mal so ein paar Beispiele nennen von Lösungen, mit denen wir hier bei der Time to Act Group arbeiten.
Ja. Also vielleicht hole ich da nochmal aus. Also du weißt, und wir sind ja vor allem in erster Linie Berater. Ja.
Ja.
Das schauen uns an. Ich weiß nicht, kennst du das erste Slide aus meinem Pitch-Deck?
Aber wir hast jetzt vielleicht nochmal kurz. Wir haben das jetzt nicht dabei, ne? Wir haben jetzt keine, vielleicht erklären wir, was steht denn drauf?
Genau, es steht drauf, ja, IT ist die am wenigsten industrialisierte Branche der Welt.
Okay, das ist eine steile These, aber die würde ich
nicht. Eine steile These, aber das ist genau das, was ein Pitch braucht, ja.
Ja, ja.
Weil wir haben halt, überall haben wir mit IT was automatisiert, aber in der IT programmieren wir immer noch selber.
Ja, ne?
Bis jetzt. Ja. Ne? Mit AI kommt es ja jetzt immer mehr dazu, dass wir auch was machen, aber bisher ist es ja vor allem darauf reduziert, dass wir Code-Schnipsel, bestimmte Funktionen uns irgendwo von ChatGPT oder sonst was mal ausgeben lassen, aber halt noch nicht Applikationen. Mhm. Aber das ist ja was, wo wir mit Application Generation dann irgendwann vielleicht hinkommen. Aber darüber gehen wir rein. Das heißt, wir haben uns natürlich dann angeschaut, was sind denn, wenn man sich jetzt mal die Analysten anschaut, ja, Gartner, Quadrant und so weiter, was sind dann die Top-Tools? Und klar, eins, da haben natürlich einige Hersteller, wenn man jetzt eine Herstellerstrategie hat, bringen die was eigenes mit. Ja, du weißt, dass SAP was eigenes mitbringt, du weißt, dass Microsoft was eigenes mitbringt, aber du kennst halt auch die Schwächen. Du hast es eben schon gesagt, was dann bei Microsoft beispielsweise eine Power-Plattform und so weiter mitbringt, wird dann auch beispielsweise relativ teuer, wenn man es dann anfängt mit externen zu nutzen und so weiter.
Mhm.
Und was da tatsächlich führend ist, ist Mendix als Plattform. Mendix ist ein Tochterunternehmen von Siemens.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.
Ist also, Siemens setzt es auch selber ein, ist auch bei vielen anderen großen im Einsatz. Und das ist wirklich aus unserer Sicht und auch aus den von Analysten die beste Plattform im Low-Code-Bereich.
Ja. Mhm.
Ist aber, muss man halt dann sagen, dafür ist natürlich dann auch nicht günstig. Und du musst halt dafür, also es rentiert sich nicht, wenn ich jetzt eine Plattform oder eine Applikation damit bauen will, sondern du musst das wirklich als Plattform nutzen und sagen, ich habe mehrere Applikationen, die ich damit machen will. Wenn es jetzt darum geht, ich habe ein Formular oder ich möchte, sage ich mal, einen E-Mail-Prozess automatisieren,
ja.
Ne, dann würde ich immer noch sagen, ist dafür Microsoft dann die bessere Lösung? Vor allem, weil du es ja schon im Haus hast, meistens sogar die E5-Lizenzen und so weiter hast. Ja.
Ja.
Aber wenn es darum geht, wirklich schnell viele Applikationen zu bauen und vielleicht auch mal irgendwas abzulösen und unter Zeitdruck zu sein, dann sollte man sich auf jeden Fall eine Low-Code-Plattform anschauen.
Also dann eine außerhalb dieser, nennen wir es mal, Ökosysteme, jetzt wie zum Beispiel Microsoft. Ne? Das höre ich so ein bisschen raus.
Mhm.
Also ich habe mir jetzt auch überlegt, ne? Das soll ja jetzt nicht so, also ich gucke ja so auf IT und denke mir immer, warum machen Menschen was? Ne? Und dann komme ich mit so Überlegungen, da habe ich ein Problem und da habe ich ein Problem. Und natürlich ist man, wenn man in so einem Problemlösungsmodus ist, immer dann erstmal dabei zu sagen, was fällt mir als erstes ein? Ne? Und dann klebst du dort ein Pflaster drauf, bei dem nächsten legst du irgendwas drüber, ne? Und irgendwie wird das schon gut gehen. Aber wir haben ja gerade irgendwie so ein bisschen rausgearbeitet, Low-Code, No-Code ist für sich genommen ja fast schon sowas wie methodischer, ja, es ist eigentlich fast schon wie eine Kultur, eine Philosophie. Also eigentlich innerhalb der Organisation oder da, wo IT im Einsatz ist, nach Punkten zu suchen, wo vielleicht Verbinder zwischen Systemen fehlen, wo die User-Interaktion nicht optimal ist, wo ich eben, ich sage jetzt mal, auch Anforderungen habe an Themen oder an digitaler Prozessunterstützung, wo das jetzt nicht wirklich so ein riesenkomplexes System erforderlich macht, wo man sagt, da setzen wir ganz gezielt auf Low-Code. Und dann kann ich ja über so eine Lösung, jetzt nehmen wir mal Mendix, wo du sagst, ne, die erste App ist die teuerste.
Mhm.
Ne? Und dann wird es ja hinten raus eigentlich, wenn man so will, immer günstiger. Und je stärker man das dann innerhalb der IT oder für bestimmte Geschäftsprozesse zum Einsatz bringt, wird ja, ich sag mal, der Nutzen immer höher und gleichzeitig eigentlich die Kosten im Sinne der Verrechnung dieser Kosten auf eine einzelne Lösung immer niedriger.
Ist genau. Das dann nicht so? Und der Nutzen steigt ja auch vor allem damit mit der Akzeptanz der Plattform, also wie viele Citizen-Developer du hast. Ja? Du hast es schon mal gesagt, ja, mit Developern wirst du nicht unendlich skalieren mit dem, was sie machen wollen. Aber wie viele Leute hast du mit Fachwissen wirklich in Leuten in den Fachabteilungen? Ja. Und das ist etwas, wo wir dann auch einsteigen am Anfang und sagen, pass auf, das ist unser Konzept. Mhm. Wir gehen immer mit Schulung. Ja? Und wir gehen mit in die Fachbereiche, schulen die Leute, bringen die dazu und begleiten dann gerne die erste Applikation, um auch das Wissen zu vermitteln und so weiter. Und dann lernt ihr selber laufen und geht los. Und trotzdem sind wir immer an der Hand, wenn es dann mal Probleme gibt oder Fragen gibt, kann man uns dann immer mit erreichen. Aber das ist die Zukunft.
Also wenn man jetzt mal aber jetzt davon ausgeht, es gibt so einen typischen, nennen wir es mal, Durchdringungsgrad. Also das ist jetzt wahrscheinlich jedes Unternehmen, das ist ja jetzt auch noch nicht so extrem lange da, dieser Ansatz. Also wenn ich jetzt mal so rückblicke, würde ich sagen, vor 10 Jahren hat noch keiner groß über Low-Code nachgedacht. Ich hoffe, die Einordnung ist halbwegs richtig. Ne? Mhm. Also wir sind da sicherlich noch in so einer Art, ich sage es mal, Einführungsphase. Also die Leute experimentieren sicherlich auch an vielen Stellen noch mit diesen Lösungen. Wenn man es jetzt mal runterbrechen würde und sagt, also wir sind in so einem Zielbild angekommen, eigentlich meiner ich sage es mal, Vision, dass es gibt ja so wirklich so große technologische, Achtung, Silos sind es ja nicht wirklich mehr, aber ich habe sowas wie eine SAP für irgendwie meine Kern-ERP-Prozesse und dann habe ich vielleicht noch irgendwie meinetwegen Workday für HR und ich habe noch irgendwelche anderen Sachen, aber das ist halt wirklich so eine typische IT-Landschaft und jetzt baue ich mir eben über Low-Code so überall da eine mögliche Brücke rein. Ich meine, das könnte man ja auch sagen, das kann auch sowas wie eine Mittelware theoretisch ja hier und da vielleicht ersetzen oder erweitern. Ne? Ja. Übrigens, die habe ich bloß gesehen, so, es gibt so Mittelware-Lösungen, Boomi beispielsweise, die haben aber auch so einen Low-Code-Ansatz, ne? Also auch so ein bisschen so clicky-bunty, sagt, glaube ich, an unsere Kollegen immer. Ja. Ne? Aber das ist ja so ein bisschen die Philosophie auch der Interaktion mit so einem System. Aber wenn ich jetzt sagen würde, jetzt habe ich das so halbwegs umgesetzt, was könnte man denn sagen? Also was ist denn so dann der... Achtung, jetzt kommt eine Frage, da hast du dich garantiert nicht drauf vorbereitet. Mhm. Aber was kostet mich denn so im Sinne einer, Achtung, TCO-Betrachtung, was kostet mich denn dann so eine App? Ich weiß, die sind natürlich wahrscheinlich auch für sich genommen unterschiedlich komplex, aber mal so im Schnitt. Ich meine, wenn ich heute überlege, ich kaufe mir, ich sage jetzt mal so ein Stück Microsoft, du hast schon M365 E5 genannt, das liegt so irgendwo so zwischen, ich weiß nicht, Rabattstaffeln hoch und runter, irgendwie so zwischen 35 und 40 Euro pro Monat, die man dann bezahlen müsste. Und dann kriege ich natürlich alle möglichen Services von Microsoft. Ne? Mhm. Und meine Kolleginnen und Kollegen haben das auch noch. Jetzt nutze ich sozusagen ein Stück Low-Code. Was ist denn eigentlich sozusagen der Preis dieser einen App bezogen auf, wird wahrscheinlich vermuten, eher ein Prozess als jetzt auf einen konkreten User hingerechnet. Also haben wir da so, oder habt ihr da Werte, wo man sagen kann, so im Schnitt bezahlst du dann für so eine App, wenn man das umgesetzt hat, so und so viel, Achtung, x Euro in der Entwicklung, also ist ein klassisches Bild, ne, und dann so und so viel im Run. Also gibt es da Erfahrungswerte?
Ist natürlich nicht so singulär zu beantworten. Also,
eine schwierige Frage. Man
ist schon, ist immer eine schwierige Frage, weil die zum einen musst du ja das Lizenzmodell beachten, ja, und da erstmal drauf schauen. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Ja, dann ist schon die, gibt es natürlich Unterschiede, beispielsweise eine Single-App oder willst du Multi-Apps bauen? Mhm. Ja, und aber die Multi-App-Lizenz rechnet sich quasi schon ab der dritten App. Ja. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich immer, wenn dann eine Land- und Expand-Strategie, ja, ich mache im ersten Jahr, weil ich weiß, ich mache jetzt eine große Applikation, nehme ich noch die Single-App-Lizenz und danach mache ich aber eine Multi-App-Lizenz, wo ich gesagt habe, wenn du eine Low-Code-Plattform einführst, führst du die eigentlich schon ein, um dann mehrere Applikationen zu bauen, ne? Ja, und damit das im Unternehmen zu verwenden. Aber trotzdem kann es halt sinnvoll sein, im ersten Jahr dann, wenn man sagt, im ersten Jahr brauchen wir viele Entwicklungen, da nehme ich dann eine Single App. So, dann ist die Lizenz, hängt aber dann tatsächlich auch von der Anzahl der Usern ab. Und zwar dann nochmal unterschieden zwischen internen und externen Usern.
Aber da reden wir jetzt ganz konkret von Mendix, ne, glaube ich, von dem Lizenzmodell grundsätzlich. Oder gibt's
beispielsweise, dieses, aber das gibt es ja, aber bei Microsoft ist
ja, es ja genau, genauso. Da gibt es ein ähnliches auch, Modell, stimmt.
Du
ja.
zahlst da auch ja. pro App pro Monat oder pro User pro Monat und das auch in Unterscheidung zwischen hast du interne Nutzer oder externe Nutzer. Ja.
Okay.
Und also, das ist das, aber ich kann mal so sagen, so, ne, nehmen wir mal irgendwie ein durchschnittliches Unternehmen, irgendwie du hast so 150 Mitarbeiter, willst eine Single App machen, dann bist du im Jahr, sagen wir mal so, bei 10.000 bis 15.000 Euro Lizenzkosten erstmal. Ja. Mal, ja. Um da so eine Hausnummer einfach mal, ne, in den Raum zu öffnen. Und dann ist aber halt die spannende Frage ja vor allem dann, wie viele Applikationen baust du und was kostet, also wie schnell ist die Applikation? Und da kann ich nur sagen, nehmen wir mal, stapeln wir mal nicht so hoch, sagen wir mal nicht 60% bist du schneller, sondern vielleicht auch bei der ersten Applikation dann, sagen wir mal, 40% schneller. Wie komplex die App jetzt ist, müssen wir mal überlegen, aber ich denke mal, ne, die, wenn wir so eine Standard-App nehmen, die erste sind wir da vielleicht bei 20 Tagen, ja, die wir dann für so eine komplette Applikation brauchen, die jetzt mal so mittelkomplex ist. Und dementsprechend, glaube ich, würdest du da dann, wenn du es von Hand programmieren würdest, alles manuell ohne so eine Loco-Plattform, würdest du da deutlich länger brauchen.
Ja, vor allen Dingen kostet ja dann der einzelne Personentag auch immer noch ein paar Euros. Ne? Also es ist ja, wenn man das mal aufrechnet, wie du schon gesagt hast, nach 2, 3, 4 Apps,
genau,
lohnt sich das in der Regel dann
schon. Richtig. Ne? Und ja, vor allem, wenn du halt nicht nur bei dir Entwickler hast, die damit mitentwickeln, sondern auch dein Fachbereich, der dort mitentwickelt, ne? Skalierst du ja deutlich schneller und brauchst umso weniger externe Unterstützung. Die brauchst du dann nur in den Spezialfällen, ja, wenn es dann irgendwie heißt, okay, jetzt möchte ich irgendwie die und die Sache noch einbinden hier, ich möchte irgendwie eine Gen AI über AWS oder so einbinden, ja, und da ist dann natürlich, gibt es dafür auch einen fertigen Connector. Aber dann muss man natürlich trotzdem vielleicht wissen, wie man Prompt Engineering und so weiter macht. Ne? Ja. Das sind dann so Fragen, wo wir dann oftmals dann ins Spiel kommen und sagen, da an der Stelle helfen wir dann nochmal.
Okay. Ja, spannend. Vielleicht jetzt noch so ein bisschen abrundend. Wir haben ja natürlich immer jetzt von Apps gesprochen. Apps klingt immer für mich, ich als User interagiere mit dem Stück Software dann irgendwann mal über eine Benutzerschnittstelle oder was auch immer. Also so kann man sich das vorstellen. Gibt es Low-Code-Ansätze, die auch am Ende darin münden, dass man sowas hat wie ein Bot? Also dass eigentlich ich als User gar nicht mehr aktiv wäre, sondern ich programmiere mir jetzt sozusagen einen kleinen digitalen Worker, der für mich bestimmte Dinge eben einfach übernimmt, ne? Batch-Prozesse ausführt oder was auch immer. Also geht das auch mit solchen Low-Code-Ansätzen?
Da kommen wir ja meistens, das, was du beschreibst, ist ja eigentlich klassische RPA. Ne?
Ja, also genau,
Robotic Process Automation, genau. Wo ich dann das mache. Das ist super nah dran, weil weißt du, was viele Low-Code-Tools mitbringen, ist beispielsweise auch BPMN, also ne, Business Process Management Notation dann und so weiter, was du damit machen kannst, also wo du wirklich Prozesse auch modellieren kannst, aber die meisten Tools haben jetzt, also es gibt keine mir bekannten Tools, die jetzt schon RPA und Low-Code miteinander verbinden und beides mitbringen. Ne? Wir haben ja für RPA unsere, sag ich mal, UiPath beispielsweise, ja, ist so der bekannteste, ja, ne? Den du dort hast. Ne? Das würdest du dafür nehmen und für Low-Code haben wir tatsächlich andere Themen.
Na, ich kenne bloß eben UiPath und ich versuche dann immer bloß im Sinne der Entwicklung eines Bots, ne? Ist es ja auch innerhalb dieser Lösung sehr visualisiert unterstützt, möchte ich es mal formulieren. Also ziehe zwei Boxen in das Feld und verbinde sie in irgendeiner Form und damit erzeuge ich dann irgendeine Aktion.
Ja, ja, genau. Ist aber technisch ja tatsächlich was anderes, weil bei dem einen simuliere ich ja quasi eine User-Interaktion.
Genau, genau.
Und bei der anderen erschaffe ich ja quasi wirklich eine neue Webseite, ein neues Formular, eine neue App. Ne? Ja.
Also ich habe bloß schon mal so überlegt, ne, vielleicht ist das so die nächste Evolutionsstufe, abgesehen von der Integration von AI, dass ich eigentlich auf dem Weg sozusagen einen digitalen Bot für mich schaffen kann. Also ich habe jetzt vor kurzem, also hier, wie heißt es, Dragon's Den, Lion's Den, ich vergesse es immer wieder, hier irgendwie Höhle der Löwen oder so. Ne? Und das war aber jetzt irgendwie in den USA und das ist jetzt mal sozusagen als Abrundung für die Folge heute. Und da hat einer tatsächlich eine Lösung entwickelt, ich weiß nicht, ob das mit Low-Code jetzt gewesen ist, aber ich fand es halt ganz witzig. Der hat eigentlich für sich ein digitales Abbild erschaffen, das für ihn in Teams-Meetings teilnimmt. Also auch tatsächlich auf entsprechende, ich sag's mal, Themen in irgendeiner Form reagiert. Und sei es das Nicken, das Kopfschütteln oder vielleicht sogar auch tatsächlich antwortet mit irgendeiner dann synthetisierten Stimme oder so. Aber eine, die zumindest so aus, also sich so anhört wie der Mensch, der dann eben eigentlich dann eben nicht vorm Rechner sitzt. Also das wäre natürlich, also ich denke dann immer, ach, das wäre so cool, wenn ich mein Leben auf dem Weg einfacher machen könnte und weil ich nicht selber programmieren kann, wie ihr jetzt gelernt habt, wäre das natürlich cool, wenn ich mir selber über so eine Low-Code-Plattform das genauso zusammenklicken könnte. Ne?
Ja, naja. Drei Jobs gleichzeitig.
Drei, ja genau, dann kann ich mir noch mehr aufteilen, das ist super.
Ich dachte am Anfang, du ziehst mit deiner Frage in die Richtung ab, jetzt reden wir darüber bei Low-Code, dass du quasi noch selber dann die einzelnen Elemente auf die Webseite ziehst. Ja. Die nächste Evolutionsstufe wäre eher, ich sag AI, was für eine Applikation ich habe.
Genau, also ich war ja tatsächlich, darauf sprichst du ja an, auf so einem Forrester-Event, wo man dann mal so ein bisschen Ausblick genommen hat, wo eigentlich immer die Frage ist, wie kommen wir aus unseren Denkprozessen, wir als Menschen, wie artikulieren wir das? Entweder wir schreiben was, also wir tippen mit unseren Fingern oder wir sprechen. Ich glaube, die einfachste Art und Weise, Wissen oder Informationen auszuspeichern, ist halt genau das, was ich jetzt gerade mache. Ich sag was. Ne?
Ja.
Und Es ist immer nochmal ein Unterschied, das kann man sich mal selber so kontrollieren. Wenn wir anfangen zu tippen, reduzieren wir die Menge an Informationen, die wir dann letztendlich über unsere Finger da irgendwo auf ein elektronisches Blatt Papier bringen. Mhm. Und da war zumindest eben die steile These, dass man gesagt hat, wir sind noch nicht da, dass wir mit dieser natürlichen Sprache jetzt faktisch schon einem Stück Software erklären können, was eine andere Software im Sinne dann der Entwicklung dieser Lösung tun soll oder ja, an Funktionalitäten haben müsste. Ja, aber dass das in, ich sag mal, 5 bis 7 Jahren schon soweit sein könnte, dass also das, was wir heute bei Low-Code sehen, wie du es ja beschrieben hast, ist also ein sehr visuelles Vorgehen, ne? Also über das Verbinden von bestimmten grafischen Elementen, die für irgendetwas stehen, eine Funktion, glaube ich, und noch ein paar andere Sachen und na, ähnlich wie eben so eine BPMN, Flussdiagramm, ne? Und wenn man sagen kann, wenn das passiert, dann das passiert, dann kann ich Bedingungen definieren und dann sind noch vorgefertigte Verbinder und ja, dann ist das Stück App fertig. Ich könnte theoretisch auch hingehen und sagen, liebe App, ich habe folgendes Problem. Gestern ist das und das passiert. Ich müsste irgendwie jetzt zusehen, wie ich das jetzt als Prozess abbilden kann. Schreib mir doch mal bitte eine App dazu. Mhm. Ne? Und dass dann am Ende das System losläuft und faktisch auf Basis von dem ausgespeichert vielleicht mit mir noch in Dialog eintritt und sagt, was meinst denn du jetzt damit eigentlich genau? Welche Daten brauchst denn du im Falle eines Falles? Muss das mit jemandem geteilt werden? Braucht es hier und da noch eine Freigabe oder einen Prüfschritt? Und aus diesem Dialog heraus faktisch dann eigentlich im Hintergrund die Software entsteht.
Ja.
Ist das so eine Vision, die man haben kann, also so, ich meine, ist eine schöne Vision, aber...
Das ist die extremste Vision eigentlich, die ja, wir haben, ne? Aber ja, das, die Realität ist halt, dass wir uns in der Mitte davon befinden, ne? Ja. Also zwischen, wir nutzen AI gar nicht und AI macht alles für uns selber und wir wünschen uns was und die App fällt drauf, sind halt noch super viele Sachen. Ich meine, damit das passieren kann, müsste die KI perfekt sein, ja? Ja. Also, und extrem viel Content brauchen oder, ne? Ja. Kontext vor allem, ja? Ja. Also, was ist denn unsere Unternehmensstrategie? Auf welcher Plattform soll er das denn entwickeln? Dann müsst ihr alle Plattformen beherrschen, die KI, und sagen, ja, ja, okay, ich baue das jetzt auf so, dass es auf deiner Microsoft-Strategie ist, mit deinen SAP-Feldern und so weiter funktioniert, wo du SAP auch noch customized hast und so weiter. Ja. Also das ist ja de facto theoretisch möglich, aber in der Praxis kaum vorstellbar, wie das ja, ja, funktionieren kann. Und da ist Low-Code genau das Stück in der Mitte, wo dir ja, ja, super viel abgenommen wird und du schon ohne Entwicklerwissen wirklich auch viel umsetzen kannst, aber was, wo du halt einen schönen Rahmen hast in der IT-Welt drin, wo du sagst, hier, das wird deployed auf, ne, Containern, die können direkt auf AWS dann hochgeschossen ja, werden, aber halt erst dann, wenn die IT sagt, ja, let's go, machen wir und den Review-Prozess durchhört.
Ja. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, also nach Forrester eben, da gehen die davon aus, zumindest in 5 bis 7 Jahren, dass wir solche ersten Ansätze sehen werden. Es ist spannend abzuwarten, wie sich das tatsächlich weiterentwickelt.
Ja.
Christian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ne?
Hat mir super Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Für die Einladung. Also, und ich finde das immer ganz, ganz spannend, mit den Kollegen von der Time to Egg Group zu sprechen, weil da ist so viel Wissen da. Und wir werden da sicherlich nochmal einen weiteren Podcast machen. Aber nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und dir noch einen schönen Arbeitstag. Für mich natürlich auch. Jetzt geht's an die nächsten Projekte. Dankeschön.
Dank. Ne? Danke.
Danke. Ciao.
Ciao.